Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Zentrale strategische Ziele des internationalen und deutschen Engagements wurden verfehlt. Zu diesem unverblümten Schluss kommt der jüngst veröffentlichte Zwischenbericht der sogenannten Enquete-Kommission des Bundestags zum Afghanistan-Einsatz. Ein Urteil indes, das kaum jemanden wirklich überraschen dürfte. Auch in Deutschland haben vermutlich viele noch die Bilder im Gedächtnis von dem überstürzten Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan 2021 und von der Machtübernahme der islamistischen Taliban. Die Worte, die auch deutsche Politiker damals fanden, waren ziemlich deutlich. Von einem Desaster war die Rede, von einem Debakel und einer Tragödie. Welche Lehren aber lassen sich aus der rund 20-jährigen Mission in Afghanistan ziehen, die nach den Al-Qaida-Anschlägen 2001 begann und so bitter endete? Warum ist der Einsatz, bei dem auch zahlreiche deutsche Soldaten ihr Leben verloren, strategisch gescheitert, wie es im Kommissionsbericht heißt? Und wie geht es den Menschen in Afghanistan heute, im Emirat der Taliban? Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight mit Dr. Elinor Saino besprechen, die mit Fug und Recht als ausgewiesene Afghanistan-Expertin bezeichnet werden kann und selbst in der genannten Kommission zum Afghanistan-Einsatz sitzt. Elinor Saino lebte bis zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und leitete dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vor einigen Monaten war sie wieder im Land, verfügt also über unmittelbare Einblicke in das Afghanistan unter den Taliban. Elinor Saino leitet aktuell das Regionalprogramm Südwestasien der Konrad-Adenauer-Stiftung in Taschkent in Usbekistan. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, bei mir ist jetzt Elinor Saino. Elinor, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Elinor, lass uns wie üblich in unserem Podcast mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Das geht relativ einfach. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du kurz und knapp beendest, okay?
Okay.
Wenn ich heute an Afghanistan denke, dann?
Ja, dann werde ich ein bisschen traurig und wehmütig, dass am Ende nicht das rausgekommen ist, was man sich erhofft hatte.
Die Arbeit in der Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz ist?
Sehr intensiv, sehr sachorientiert und hoffentlich auch konstruktiv nach vorne gerichtet.
Wer Afghanistan verstehen will, muss
sich vor allem mit den Menschen vor Ort auseinandersetzen, auch mit den Menschen, die wir lange nicht erreicht haben. Das heißt auch wirklich die lokale, lokal verwurzelte Bevölkerung in seiner ganzen Diversität.
Elinor, wir wollen heute über die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes im Rahmen der sogenannten Enquete-Kommission sprechen, in der du ja auch Mitglied bist. Wir wollen aber auch auf die aktuelle Lage im Land schauen, das seit dem Ende des internationalen Militäreinsatzes 2021 wieder von den islamistischen Taliban kontrolliert wird. Du kennst Afghanistan sehr gut, hast bis zur Machtübernahme der Taliban mehrere Jahre das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der afghanischen Hauptstadt Kabul geleitet. Und du warst, das habe ich in der Einleitung schon gesagt, vor einigen Monaten wieder im Land. Was ist dir bei deinem jüngsten Aufenthalt besonders aufgefallen? Was hat sich im Land mit der Machtübernahme der Taliban im Vergleich auch zur Zeit davor verändert?
Also das Offensichtlichste, was sich verändert hat, wenn man zurückkommt, ist erstmal, dass sich die Sicherheitslage deutlich verbessert hat. Also der Krieg ist vorbei, die täglichen Kämpfe und Anschläge sind vorbei. Es gibt nur noch vereinzelte Anschläge. Und was ich auch erstmal vielleicht so nicht erwartet habe, ist, dass sich das Stadtbild in Kabul kaum verändert hat. Also dass auch Frauen genauso wie vorher auf der Straße waren, auch ohne Niqab, also oder ohne Burka, habe ich eher selten gesehen, sondern in normaler muslimischer Kleidung, wie ich es von vorher auch kannte. Also Stadtbild hat sich eigentlich kaum verändert. Und das war erstmal so der erste positive Eindruck. Es ist ruhiger, es ist ziviler. Und die anderen Änderungen merkt man dann eher auf dem zweiten Blick, also wenn man mit den Menschen spricht. Diese starke Perspektivlosigkeit, die hat mich dann ganz schön mitgenommen.
Da würde ich gleich gern auch nochmal zu deinen Gesprächen mit den Menschen kommen. Ganz kurz vielleicht zur Sicherheitslage. Woran liegt das, dass die sich so deutlich verbessert hat?
Naja, das liegt daran, dass quasi jetzt die eine Kriegspartei, die vorher vor allem in die Kämpfe verwickelt war, jetzt an der Macht ist und es keinen Grund mehr gibt, den Krieg weiterzuführen.
Also die Taliban.
Die Taliban, genau. Und die internationalen Truppen sind abgezogen. Und das war ja immer der Grund, warum die Taliban gekämpft haben, also gegen die internationalen Truppen. Also diesen Grund, diesen Krieg, den gibt es nicht mehr. Der Krieg ist beendet. Und jetzt gibt es nur noch vereinzelte militante Gruppen, die jetzt natürlich die Taliban-Regierung bekämpfen. Also in erster Linie ist das der IS-Ableger, ISKP.
Also der Islamische Staat.
Der Islamische Staat. Das ist so die stärkste militante Gruppe, die noch aktiv ist. Aber die ist bei weitem nicht mehr so schlagkräftig, wie man es vorher während des Krieges hatte, wo wir so viele Anschläge und Gruppen hatten, die täglich Anschläge verübt haben.
Wenn du jetzt sagst, der IS ist auch aktiv in Afghanistan, für den Laien vielleicht ist es ja erstmal nicht so richtig verständlich, die Taliban sind islamistisch, sunnitisch-islamistische Bewegung, der IS auch. Kannst du ganz kurz sagen, wo da eigentlich der ideologische Unterschied liegt?
Ja, also einmal der Unterschied ist, die Taliban sind vor allem eine paschtunische Bewegung, eine sehr anti-elitäre paschtunische Bewegung. Und hat auch lokale Traditionen, also pflegt auch so ein bisschen Stammesrecht. Und dieses Stammesrecht und die lokalen Gepflogenheiten sind nicht immer islamisch und auch nicht islamisch legitimiert. Und der IS nimmt für sich in Anspruch, die reine islamische Lehre zu repräsentieren, ist also salafistisch und salafistisch auch sunnitisch. Und ist tatsächlich auch ethnisch eher tadschikisch geprägt, also hat jetzt gar nicht so die vielen Paschtunen. Das heißt, es hat auch nochmal, dieser Konflikt hat auch nochmal so eine unterschwellige ethnische Komponente, die da auch hervorkommt.
Elinor, du hast jetzt schon angesprochen, dass das Stadtbild, dass sich das auch ein bisschen überrascht hat, dass auch viele Frauen noch zu sehen waren im Stadtbild. Da würde ich gerne trotzdem noch mal kurz stärker darauf eingehen, weil es ja so war, dass der Afghanistan-Einsatz von 2001 bis 2021 insgesamt als gescheitert gilt, aber als eine Art Teilerfolg angesehen wurde, dass sich die Situation für Frauen und Mädchen in diesen Jahren deutlich verbessert hatte, dass sich zum Beispiel an mehr Bildungsmöglichkeiten gezeigt hat. Nun sind seit 2 Jahren eben die Taliban an der Macht und wir wissen ja auch aus der Zeit vor 20 Jahren, da waren sie auch schon mal an der Macht, dass die Situation für die Frauen dort sehr, sehr schwierig war und dass die Taliban insgesamt als islamistische Bewegung ein tief reaktionäres Frauenbild haben. Nun hast du gesagt, in Kabul, das Stadtbild zumindest, ist ja so der erste Eindruck, da hat sich noch gar nicht so viel geändert. Kann man das allgemein so sagen, dass das sozusagen die Situation der Frauen und Mädchen sich nicht so stark verschlechtert hat, wie befürchtet? Oder ist es doch so, dass wir, wenn wir genauer hinschauen, sehen, dass die Situation doch sich verändert hat?
Also natürlich ist es, also man muss das sehr stark nuanciert sehen. Also zum einen kann man sagen, dass das Emirat jetzt ab 2021 sich schon noch mal in der Umsetzung unterscheidet vom Emirat der 90er Jahre, das wir kannten. Das heißt, die Taliban gehen jetzt in manchen Punkten nicht mehr so radikal vor. Also was so die öffentliche Moral angeht, da sind sie deutlich konzilianter mittlerweile. Deswegen hat sich eben das Stadtbild nicht so stark geändert. Dennoch muss man natürlich auch verstehen, die Ideologie an sich hat sich jetzt nicht geändert. Also das sehr, sehr erzkonservative Islamverständnis und Gesellschaftsverständnis, das ist natürlich geblieben. Nur die Umsetzung ist teilweise anders als in den 90er Jahren. Und das, was sich am meisten verändert hat und auch verschlechtert hat für Frauen, aber auch für Menschen insgesamt, ist einmal die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, weil einfach die ganzen internationalen Gelder über Nacht weggefallen sind, Menschen ihr Einkommen, ihre Jobs verloren haben. Und dann die Einschränkungen für Frauen. Und
welche sind das zum Beispiel?
Also die wichtigste Einschränkung, wo ich merke, dass das die Menschen am meisten bewegt und betrifft, das sind die Einschränkungen in der Bildung. Also dass Frauen ab der 7. Klasse nicht mehr zur Schule, geschweige denn zu Universitäten gehen können. Und dass auch für alle, also auch für Männer, es keine hochwertige Bildung mehr gibt. Also weil die alle guten Köpfe haben das Land verlassen und Forschungseinrichtungen, Hochschullehrer, Lehrer haben in Massen das Land verlassen oder haben geschlossen. Und das ist einfach auch, da sehen einfach Familien keine Zukunft mehr. Und interessanterweise haben das auch alle Taliban-Angehörigen, Taliban-Mitglieder, mit denen ich gesprochen habe, sehen das genauso dramatisch für sich. Also diese Einschränkung der Bildung ist in der breiten Bevölkerung, wird in der breiten Bevölkerung kritisiert, einschließlich der Taliban-Mitglieder selbst.
Also auch Teile der Taliban kritisieren diese Einschränkung. Aber die haben noch nicht sozusagen die Möglichkeit, das durchzusetzen. Also die Macht bei den Taliban liegt nach wie vor bei den erzkonservativen Kräften.
Genau, also das ist eigentlich der Punkt. Selbst wenn es vielleicht sogar gefühlt die Mehrheit der Mitglieder ist, die eine Liberalisierung der Bildung sich wünschen, kann man das auf absehbare Zeit nicht erwarten, weil die Führung sehr stark hierarchisch autoritär ist und der Emir und das ja sehr stark reaktionäre Zentrum, Machtzentrum in Kandahar, die stehen ideologisch auch hinter diesen Einschränkungen. Und deswegen erwartet man jetzt auch keine Lockerung.
Und du hast jetzt gesagt, das ist das, was die Menschen auch sehr umtreibt. Wie groß ist denn die Frustration darüber, wenn du mit Freunden, mit Bekannten sprichst?
Also ich hatte keinen lauten Frust mitbekommen, sondern eigentlich eher eine sehr starke Lethargie, eine sehr starke Depression, ein Ohnmachtsgefühl. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sich da jetzt so ein sozialer Unmut und Aufruhr auftut, sondern eher ein, man muss jetzt erstmal überleben, man ist ziemlich geschafft von der ganzen neuen Situation und ist eigentlich sehr stark apathisch, depressiv. Also so würde ich es vielleicht beschreiben.
Elinor, schauen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer auf den Einsatz in Afghanistan, den internationalen Militäreinsatz in Afghanistan. Du bist, ich habe das gesagt, Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Lehren wir aus eben diesem Einsatz ziehen können. Ich habe in der Einleitung auf den nahezu fluchtartigen Abzug der internationalen Truppen 2021 und auf die Machtübernahme der Taliban verwiesen. Die Bilder davon gingen ja um die Welt. Wie hast du damals vor Ort als Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul diese Tage erlebt?
Ja, das waren eigentlich sehr, sehr intensive Tage, in der wir überhaupt keine Zeit hatten, durchzuschnaufen oder zu überlegen. Also wir haben gehandelt wie Maschinen und ich bin auch heute noch einfach unglaublich dankbar, dass wir da alle heil rausgekommen sind, dass da niemandem etwas passiert ist, also von unserer Seite. Weil ich hatte eigentlich die größte Befürchtung war, dass wir tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände in Kabul haben, wenn dieser Tag X kommt.
Also wenn die Taliban sozusagen rein.
Genau, also ich hatte weniger Sorge vor den Taliban selbst, dass sie uns angreifen, weil die natürlich kein Interesse daran haben, sondern meine Sorge war, dass die Situation eskaliert, dass sich andere bewaffnete Gruppen sich dagegen wehren, dass es tatsächlich Kämpfe gibt, dass es eine Belagerung der Stadt gibt und unsere Mitarbeiter dann mittendrin gefangen sind. Also das war meine größte Sorge. Und da bin ich einfach sehr, sehr erleichtert, dass wir da heil rausgekommen sind.
Die Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz hat ja im Sommer 2022 ihre Arbeit aufgenommen. Was genau ist eigentlich die konkrete Aufgabe der Kommission und wer sitzt da drin?
Ja, also wichtig zu verstehen ist auch den Unterschied zum Untersuchungsausschuss, der parlamentarische Untersuchungsausschuss, der ja nur aus Abgeordnetenmitgliedern besteht, ist das Besondere der Enquete-Kommission, dass wir zur Hälfte aus Abgeordneten, also 12 Personen bestehen und zur anderen Hälfte aus Sachverständigen, Nicht-Abgeordneten, so wie mir beispielsweise. Und die Sachverständigen haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Also das sind ehemalige Einsatzkräfte, das sind Wissenschaftler, auch ja so aus dem NGO-Bereich, zivilen Bereich, militärischen Bereich. Und ich glaube, diese Mischung aus Politikern, die teilweise auch gar keinen Afghanistan-Bezug haben, Wissenschaftlern, Analytikern und Einsatzkräften mit Praxiserfahrung, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mischung, die wir haben im Gegensatz zum Untersuchungsausschuss. Und unsere Aufgabe ist, dass wir einmal 20 Jahre zurückschauen, also tatsächlich den gesamten Einsatz rückblickend bewerten in der ganzen Bandbreite, also den zivilen und militärischen und alle Bereiche des Engagements, diplomatisch ebenso. Und um jetzt im zweiten Schritt, und wir sind jetzt in der zweiten Phase, nach vorne zu schauen und Lehren und Schlussfolgerungen und auch konkrete Handlungsanweisungen zu geben, wie in Zukunft der vernetzte Ansatz, Auslandseinsätze, auch Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik besser aufgestellt werden muss. Also welche konkreten Stellschrauben anders gedreht werden müssen in Zukunft.
Da schauen wir gleich genau drauf. Mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, Bewertung des Einsatzes. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Dokumente, was für Quellen guckt ihr euch an? Für die Interviews oder wie funktioniert das?
Ja, also wir haben natürlich unglaublich viele Quellen ausgewertet und auch Zugang bekommen. Also zum einen natürlich viele Textquellen, sowohl die unter Verschluss sind, von den Ministerien, von den Ressorts, die uns zugeleitet worden sind, aber auch öffentliche Quellen, auch Eigenrecherche. Und dann haben wir auch selbst auch Experten angehört, also externe Sachverständige, sowohl öffentlich als auch intern, je nachdem, was wir für geeignet in der Situation fanden. Und wir wollten auch einen Teil unserer Arbeit eben auch öffentlich machen, dass so ein bisschen transparenter auch wird. Das heißt, wir hatten auch teilweise monatlich öffentliche Anhörungen im Bundestag durchgeführt. Aber die Kernarbeit muss tatsächlich geschlossen stattfinden, um wirklich offen und ehrlich auch aufarbeiten zu können.
Du hast gesagt, die erste Phase der Kommissionsarbeit ist beendet. Es geht jetzt in die zweite Phase, also die Lehren aus dem Einsatz. Ihr habt aber vor wenigen Wochen diese erste Phase beendet mit einem Zwischenbericht. Mehr als 300 Seiten stark. Den kann man auch lesen online. Der Zwischenbericht benennt das Scheitern des Einsatzes sehr, sehr deutlich. Waren die Ziele des Einsatzes denn möglicherweise auch schlicht zu ambitioniert? Es ging ja nicht nur um den Kampf gegen die Terrororganisation Al-Qaida, die die Anschläge vom 11. September 2001 zu verantworten hatte und der das Afghanistan der Taliban Ende der 90er als Rückzugsort gedient hat. Es ging ja um deutlich mehr bei dem Einsatz. Es ging um die Stabilisierung des Landes, um den Aufbau rechtsstaatlicher Institutionen, um Demokratisierung, um gesellschaftlichen Wandel. Hat man mit dem Einsatz also einfach zu viel gewollt?
Ja, also das ist auch eine, erstmal so eine Kernaussage auch in unserem Bericht, dass die Ziele und Strategien viel zu ambitioniert waren. Also dass dieses State-Building, was man da geplant hat, war viel zu umfassend und viel zu hochtrabend mit viel zu hohen Erwartungen auf allen Seiten. Und ich denke auch, dass man in Zukunft so ein State-Building auch erstmal nicht mehr nochmal versuchen wird. Und wir haben halt leider auch unser Grundversprechen einfach gar nicht halten können, nämlich Afghanen eine Zukunft in Sicherheit und halbwegs Wohlstand und Entwicklung zu garantieren. Das haben wir einfach in allen Bereichen einfach auch nicht geschafft, auch schon damals nicht. Also einfach durch diesen 20-jährigen Kriegszustand, der durchgehend aufrechterhalten worden war, ließ sich einfach vieles auch nicht umsetzen. Da hat man einfach zwischendurch nie umgesteuert oder mal überlegt, gehen wir noch in die richtige Richtung? Ist das der richtige Ansatz? Macht das alles noch Sinn, was wir machen?
Wie kann das sein, dass man da nicht regelmäßig geguckt hat, ob man jetzt umsteuern muss? Habt ihr da irgendwas rausgefunden, woran das gelegen hat? Ich meine, wir haben in Deutschland zum Beispiel, das kann man sich auch erinnern, wir haben ja auch lange nicht von einem Krieg, glaube ich, gesprochen.
Genau, ja. Also da gibt es ganz viele Begründungs- oder Erklärungsansätze. Man kann das, glaube ich, nicht auf einen Faktor runterbrechen, weil es einfach ja auch so eine multinationale Einsatz war. Also ein Punkt ist, den man immer wieder feststellen konnte, war, dass natürlich, also der Grund des Einsatzes, wir waren ja nicht wegen Afghanistan in Afghanistan, sondern wegen dem Bündnisfall und Bündnissolidarität.
Das also heißt, Bündnisfall vielleicht kurz zur Erklärung, die NATO hatte nach dem 11. September 2001 den Bündnisfall ausgerufen, also Artikel 5 zum ersten Mal in der Geschichte, sodass eben dann die Verbündeten zusammen agieren.
Genau, genau. Und quasi unsere Bündnisverpflichtung und auch unsere Bündnissolidarität mit der NATO, mit den USA, das war der Grund, warum wir reingegangen sind und das war auch durchgehend der Grund, warum wir drin geblieben sind. Und alles andere, also alle anderen Ziele wurden dem quasi untergeordnet. Also das war erstmal so ein Problem. Und dann gab es zwischendurch, und das liest man ja auch in den Berichten, die uns jetzt von den Ressorts auch zugespielt worden sind, es gab zwischendurch Bilanzen, die haben eigentlich schon sehr, sehr deutlich auch die Probleme erkannt, also die Problemdiagnose war schon vorhanden, hat sich dann aber nicht wiedergespiegelt in der Umsetzung oder in der wirklich konsequenten Anpassung der Strategien.
Also es gab ungeschönte Lagebilder, so will ich das mal nennen, aber die Konsequenzen daraus waren nicht. Hat man da eine Erklärung, warum das so war, also warum die notwendigen Konsequenzen dann nicht gezogen wurden?
Ja, da kann man natürlich organisationspsychologisch auch rangehen. Also dass es einfach von den politischen Prozessen her schwierig war, dann dagegen zu setzen, wenn einmal das Bündnis an sich weitermachen will und Deutschland da nicht ausscheren will. Dann gab es natürlich auch immer wieder das Thema Ressort-Egoismen, dass jedes Ressort, also Auswärtiges Amt, BMZ, Entwicklungshilfsministerium, das Verteidigungsministerium, also dass die verschiedenen Ressorts eigenständig ihre eigenen Interessen gehabt haben und sich nicht immer gegenseitig abgestimmt haben, so eine Art Eigendynamik entwickelt haben. Also das ist ein Erklärungsansatz. Und ja, ich glaube, es ist einfach schwierig zu sagen, wenn die Mehrheit drin bleiben will, zu sagen, oder wir machen so weiter, dann zu sagen, nee, das macht keinen Sinn mehr. Das ist dann natürlich sehr unsolidarisch. Und vielleicht auch noch zum Thema Lageberichte oder beschönigte Lageberichte. Das war auch so ein Punkt, auf den wir immer wieder zurückgekommen sind. Wir hatten teilweise sehr gute Informationen, die sind weitergegeben worden, sind aber nach oben weiter beschönigt worden. Und am Ende blieb dann gar nichts mehr davon übrig.
Und diese Beschönigung, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man der Öffentlichkeit hier in Deutschland nicht vermitteln wollte, wie die Lage tatsächlich ist, oder ist das nicht der Fall?
Das war, denke ich, auch ein Punkt. Also was man dann auch an die Öffentlichkeit kommuniziert hat, war dann schon auch deutlich beschönigter. Also es hat lang gedauert, bis man von Krieg gesprochen hat, bis man auch die ganze Dimension des Einsatzes offener gezeigt hat und die Sachen benannt hat. Das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert.
Ein weiterer Punkt, Elinor, der in dem Bericht mehrfach angesprochen wird, ist der unzureichende Rückgriff auf Landesexpertise. Das Wissen von Afghanistan-Experten wurde demnach nicht ausreichend berücksichtigt, was zu Fehlschlüssen geführt habe. Es wurde sich laut Bericht zu wenig mit Kultur, Geschichte und Tradition des Landes beschäftigt. Was waren die Folgen denn dieses unzureichenden Rückgriffs auf auch in Deutschland ja eigentlich vorhandenes Wissen?
Ja, also ich muss selber sagen, ich war selbst sehr erstaunt, wie wenig lokales Verständnis und Wissen nach 20 Jahren eigentlich da waren. Und auch als ich am Ende des Einsatzes in das Land kam, wie wenig man eigentlich die Menschen und das Land verstanden hat.
Woran machst du das fest?
Also ich glaube zum einen natürlich, ja, muss man schon sagen, ist es bequemer, sich mehr so in seiner eigenen Blase aufzuhalten und sich halt auch mit den Afghanen zu verbünden, die eher einem kulturell näher stehen. Und das sind eben schon eher die vermeintlich, ich sage jetzt wirklich nur vermeintlich liberalen Afghanen. Und man hatte Hemmungen, wirklich sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die uns wertemäßig vielleicht sehr, sehr fremd sind. Das müssen nicht immer widersetzliche Werte sein, aber einfach sehr, sehr fremd. Und das war einfach auch die breite, sehr konservativ-religiöse Bevölkerung. Dort hatten wir wenig Zugänge und haben sie, glaube ich, auch nicht ausreichend gesucht. Und so hat man sich immer mehr abgeschottet. Und irgendwann war auch die Sicherheitslage so schwierig, dass auch die Abschottung schon aus Sicherheitsgründen stärker zunahm. Und dann kamen viele gar nicht mehr raus. Und gerade auch die Einsätze und die Missionen, die eigentlich ein klares Lagebild gebraucht hätten, konnten gar nicht mehr den Zugang zu der Bevölkerung haben. Und das war schon sehr eklatant, also diese Abschottung.
Konntest du denn eigentlich in deiner Funktion als Büroleiterin der Adenauer Stiftung, konntest du raus oder war das für dich irgendwann auch so, dass du sehr, sehr wenig Möglichkeiten hattest, sich zu bewegen?
Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar. Also wir hatten tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Hinsicht. Also wir waren die letzte verbliebene politische Stiftung aus Deutschland, die noch ein Büro mit entsendeten Auslandsmitarbeitern vor Ort hatte. Und wir haben auch entschieden, bis zuletzt in unserem privaten Haus zu bleiben, also im Zentrum von Kabul. Wir hatten natürlich Sicherheitsvorkehrungen, ganz klar. Aber ich konnte mich nicht frei bewegen, aber ich konnte in Privathäuser fahren. Ich konnte überall hinfahren, um Menschen zu treffen. Und das war ein großer Unterschied zu den anderen Einrichtungen, die nur noch von Compound zu Compound bewaffnet teilweise oder gepanzert gefahren sind. Also wir sind natürlich auch gepanzert gefahren, aber wie gesagt eben frei in Privathäuser, in andere Lebenswelten. Das war der große, große Vorteil und das hat uns nochmal ganz andere Zugänge verschaffen.
Nun haben wir schon ein paar Punkte gesagt, die auch dazu geführt haben, dass der Einsatz eben nicht so verlaufen ist, wie es sich erhofft wurde. Also zum Beispiel die Ressort-Egoismen, aber auch der mangelnde Rückgriff auf wirkliche Landesexpertise. Gibt es noch Punkte, wo du sagen würdest, das sind ganz zentrale Punkte und auch daraus kann man auch Lehren ziehen für mögliche andere Missionen?
Ja, also das, was ich für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir haben eigentlich 20 Jahre lang Eigenverantwortung, lokale Eigenverantwortung gepredigt, haben das Land aber nie eigenverantwortlich handeln lassen. Also das Land, der Staat war 20 Jahre lang völlig abhängig von ausländischen Geldern. Die Wirtschaft war vollständig abhängig und auch die Sicherheitskräfte, die afghanischen, waren vollfinanziert vom Ausland. Also dieser Staat war ohne ausländische Hilfe nicht überlebensfähig. Und das hat sich dann eben auch gezeigt, als dann die Kräfte relativ kurzfristig, die internationalen Kräfte abgezogen sind, ist das alles quasi wie ein Kartenhaus innerhalb von ein paar Wochen zusammengefallen. Und das sehe ich als eins der größten strukturellen Defizite von unserer Seite, dass wir Afghanistan nie jenseits einer Hilfswirtschaft gedacht haben. Und trotz des Anspruches, also man liest das auch in den Strategiepapieren von unseren Ministerien, wo immer wieder afghanische Eigenverantwortung und Kontakt auf Augenhöhe immer wieder ermahnt worden ist. Aber in der Umsetzung war das dann gar nicht erkennbar.
Und woran liegt das, dass die Worte und Taten sozusagen so weit auseinanderlagen?
Also ich glaube, und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, wir gehen relativ teilweise recht technisch ran, an was ist technisch falsch gelaufen, welche Strategien, welche Mittel, Ressourcen müssen angepasst werden. Ich sehe tatsächlich auch noch einen Anpassungsbedarf in unserem eigenen Rollenverständnis. Wie sehen wir uns? Ist das ein klassisches Geber-Nehmer-Verhältnis? Und da merke ich einfach noch diese alten Denkmuster, also beispielsweise das Stichwort Stabilisierung, ne, das jetzt immer noch gilt so als Strategie und Ziel. Für mich klingt das immer nach Arzt-Patienten-Beziehung. Und ich glaube, mit der Einstellung sind wir reingegangen. Und vielleicht um ein plastisches Beispiel zu nennen, das war 2019. Eine afghanische Partnerin von uns war im Garten einer europäischen Botschaft, wo die Gebergemeinschaft versammelt war. Und da hielt sie wirklich plötzlich ein flammendes Plädoyer und meinte, bitte, wir sind austrainiert, wir brauchen keine Trainings mehr. Mhm. Aber wenn der US-Sonderbotschafter Khalilzad nach Kabul kommt, dann will ich mit ihm auf dem Podium sitzen. Denn ein Foto mit Khalilzad ist für mich mehr ermächtigend, mehr empowering, als 10 Women Empowerment Workshops, die er mir anbietet. Und keine Trainings mehr. Und ich glaube, das war einfach, hat das so auf den Punkt gebracht. Wir brauchen Afghanen oder niemanden eigentlich belehren über, was ist Menschenwürde, was ist Demokratie. Jeder Afghane weiß, was Menschenwürde ist. Und jeder Afghane weiß, wie sich das anfühlt, wenn die Menschenwürde fehlt. Und auch politische Partizipation ist ja auch in den Traditionen in Afghanistan seit langem verwurzelt. Also Leuerjirga, Bürgerräte, Gemeinde, Dorfgemeinschaften. Das ist alles politische Partizipation, nur eben anders, als wir uns das vielleicht dann vorstellen. Und diese lokalen Bedürfnisse und Ansätze, die haben wir, glaube ich, einfach gar nicht ernst genommen und gar nicht gesehen.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt eine ähnliche Situation, das kann ja international durchaus vorkommen. Wir sehen die geopolitischen Entwicklungen. Also angenommen, es gäbe wieder einen Auslandseinsatz in ähnlicher Größenordnung, an der sich auch die Bundeswehr beteiligt. Was wären denn die entscheidenden Lehren aus Afghanistan? Also was müsste man anders machen?
Ja, also ich glaube, einmal mit einem anderen Mindset reingehen. Also Augenhöhe heißt halt auch, dass man auch einfordern kann, also Eigenverantwortung einfordert und dass die Beziehung nicht von Anfang an in so eine Schieflage gerät, also dass Abhängigkeiten geschaffen werden. In Afghanistan haben wir ja nicht nur Abhängigkeiten geschaffen, sondern es ist auch Korruption befördert worden, einfach durch die vielen Gelder, die nicht immer sinnvoll ausgegeben werden konnten und dann in andere Kanäle geflossen sind. Und da will ich jetzt gar nicht Deutschland irgendwo in den Mittelpunkt stellen, sondern das war ja eine riesige Staatengemeinschaft, die dort Gelder reingesteckt hat, ohne sich gegenseitig abzusprechen, zu koordinieren und zu gucken, ist dieses Geld absorbierbar, also sinnvoll absorbierbar von der Bevölkerung oder vom Staat. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also die lokale Verantwortung, die muss klar im Mittelpunkt stehen. Das ist die Säule, die Basis für jede Gesellschaft, um sich gesund zu entwickeln.
Das heißt, da kann man durchaus auch Sachen einfordern, also Eigenverantwortung einfordern.
Ja, weil Eigenverantwortung hat immer zwei Seiten. Es hat auch Rechenschaftspflicht. Also wir haben zum Beispiel auch vielfach die afghanische Regierungsseite zu wenig abverlangt an Rechenschaftspflicht. Der Staat war ja auch, die staatlichen Institutionen waren alle sehr, sehr korrupt. Also da ist viel Geld versickert. Und es gab viel Machtmissbrauch auch in den staatlichen Institutionen. Und das ist die andere Seite der Medaille. Wenn man Eigenverantwortung hat, muss man auch Rechenschaft stehen und geben. Und das ist eben auch nicht ausreichend eingefordert worden.
Elinor, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Danke dir, Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr Infos gibt es unter www.auslandsinformation.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.